SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit dem Film- und Theaterregisseur Andres Feil, sein letztes großes Projekt Ökozid, gab es im vergangenen Jahr im Fernsehen, in der ARD, gibt es jetzt auch als Theaterstück in Stuttgart. Guten Tag, Andres Feil.
Hallo, Herr Heim.
Klimaschutz vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe. Ökozid ist ja ein Projekt, das genau dieses behandelt und behandelt hat. Hätten Sie gedacht, dass das in den letzten Wochen und Monaten nochmal so eine Aktualität bekommt?
Also wir sind in gewisser Hinsicht eingeholt worden von der Wucht der Ereignisse, eigentlich schon im Mai, dass das Bundesverfassungsgericht dieses bahnbrechende Urteil gefällt hat, wo in Teilen auf das, was wir in Ökozid in diesem Verfahren angedeutet haben, nämlich Thema Grundrecht auf Klimaschutz. Das spielt bei uns im Verfahren, in diesem Film Ökozid eine ganz große Rolle. Deutsches Bundesverfassungsgericht hat es dann aufgegriffen. Das ist das eine. Und das zweite, wo wir eingeholt worden sind, ist natürlich die Wucht der Klimaschäden, auch gerade in Deutschland. Wir haben uns sehr bewusst zurückgehalten. Wir wollten keinen Alarmismus. Wir haben Waldbrände, wir haben Trockenheit, aber wir haben keine Toten in Deutschland. Mhm. Weil wir immer gefürchtet haben, wenn wir das schon zeigen, dann sagen die Leute, ach, die übertreiben und so schlimm kommt's nicht.
Und dann kam die Flutkatastrophe.
Und dann kam die Flutkatastrophe mit mehr als 150 Toten. Und es geht ja nicht darum, Recht zu behalten. Aber die Tatsache hat mich schon sehr beschäftigt und bewegt, dass wir eigentlich immer zu optimistisch sind. Also selbst die pessimistischen Studien für die nächsten Jahre gezeigt haben, sie sind eigentlich realistisch.
Liegt aber möglicherweise einfach auch in der menschlichen Natur insofern, als man dann denkt, jetzt hatten wir einen Sommer mit sehr viel Regen und vergleichsweise niedrigen Temperaturen, dass man denkt, so schlimm wird es vielleicht doch nicht kommen.
Ja, es ist natürlich das Grundrecht auf Verdrängung, von dem das liegt nahe, dass davon Gebrauch gemacht wird. Aber das Problem ist ja, dass der Wunsch, dass es irgendwann passiert und nicht jetzt und irgendwo und nicht hier, dass das eben nicht in Erfüllung geht, sondern wir haben diesen Schatten und der rückt, wenn man so will, täglich näher mit diesen Folgen. Die sind anderswo ja noch viel gravierender, aber jetzt kommen sie eben auch hier an und das zeigt, es ist eigentlich schon fast zu spät. Ich sage fast, es ist noch nicht zu spät, aber wenn die wenige Zeit, die uns bleibt, nicht effektiv genützt wird, dann sehen wir ja jetzt schon bei 1,2 Grad Temperaturanstieg, wie groß die Schäden sind. Ja, was ist dann bei 1,5, was ist bei 2 Grad, die ja sehr wahrscheinlich sind. Das heißt, wir müssen unser Leben ohnehin grundsätzlich neu denken, ökonomisch, sozial, auch was Demokratie angeht, nur Herausforderungen.
Jetzt gibt's aber auf der anderen Seite dieses Standardargument in Deutschland, dass man sagt, wir Deutschen sind für gerade mal 2% des Weltklimas verantwortlich. Das heißt, selbst wenn wir alle uns politisch korrekt verhalten und umstellen, ändert sich an der Klimakatastrophe überhaupt nichts.
Also erstmal ist es ja eine Augenwischerei, wenn man nämlich den Pro-Kopf-Verbrauch nimmt, dann sind wir weltweit auf Platz 7. Wir sind sogar noch vor China. Das heißt, jeder Chinese verbraucht immer noch weniger als jeder, der hier in der Bundesrepublik sein Auto fährt und Flugreisen macht und so weiter. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass Deutschland die Chance hat, aufgrund seines Wohlstandes Vorreiter zu sein. Das war ja schon in den letzten 10, 15 Jahren, wäre das die Chance gewesen, dass wir eben nicht jetzt erst anfangen, bei Daimler Richtung Elektro zu steuern, sondern das Ganze hätten wir machen können vor 10, 15 Jahren mit entsprechenden politischen Incentives. Das ist aber nicht passiert, das ist verschlafen worden.
Um es nochmal zu sagen, wir zeichnen Freitagnachmittag auf, senden Mittwochvormittag. Das heißt, dazwischen liegt A, eine Bundestagswahl und am Stuttgarter Staatstheater eine Theaterpremiere. Wie viel von Ihrem Projekt haben Sie auf der Bühne schon gesehen, Herr Feil?
Noch gar nichts.
Null.
Also ich habe natürlich Einfluss als Autor. Zusammen mit Jutta Doberstein haben wir die Stückfassung gemacht und wir haben sie mit Burkhard Kusminski, dem Intendanten und auch dem Regisseur des Stückes, sehr intensiv diskutiert. Da gab es Wünsche von seiner Seite, die ich auch sehr gut fand, wo wir eingegangen sind drauf, dass wir, wenn wir schon eine Stuttgarter Premiere haben, dann sollten wir auch ein Stuttgarter Unternehmen, nämlich Daimler-Benz, entsprechend in den Fokus rücken. Aha. Da geht es genau um die möglichen Entwicklungen, Versäumnisse in der deutschen Klimaschutzpolitik. unter dem besonderen Fokus dann nochmal von Stuttgart unter Türkheim und Sindelfingen. Okay. Und das haben wir nochmal recherchiert. Wir haben extra nochmal ganz speziell auch Kontakt aufgenommen zu Menschen in der Entwicklungsabteilung damals und später.
Wie war die Kooperation?
Die war ja jetzt nicht offiziell über die Presseabteilung, sonst wäre sie vielleicht schwieriger gewesen, sondern sie war sozusagen informell über bestimmte Kontakte, wo dann wieder ein weiterer Kontakt daraus entstanden ist. Und das war für uns sehr produktiv, weil dadurch das Stück nochmal einen wirklich Stuttgarter Schwerpunkt bekommen hat.
Die Grundgeschichte, kurz zusammengefasst, geht so. Wir befinden uns im Jahr 2034. 31 Länder des Südens verklagen vor einem internationalen Gerichtshof die Bundesrepublik Deutschland. Warum?
Das tun sie deshalb, weil es offensichtlich ist, dass die Schäden in diesen Ländern um ein Vielfaches höher sind als hier, etwa in Mitteleuropa. Und sie tun es auch deshalb, weil sie gleichzeitig über sehr viel weniger Mittel verfügen, diesen Schäden zu begegnen. Und drittens ist es so, dass sie natürlich viel weniger beigetragen haben zu dieser Klimakrise. Also es gibt Länder des globalen Südens, die haben einen CO2-Ausstoß ein Hundertstel, ein Fünfhundertstel von dem, was die Bundesrepublik Deutschland ausstößt. Und von daher ist es naheliegend und realistisch, dass diese Länder irgendwann mal sagen, uns reicht es. Wir wollen für die Schäden, die bei uns auftreten, für die wir nicht verantwortlich sind, von den Ländern, die jahrhundertelang, muss man ja schon sagen, von der Kohleverbrennung, von der Erdölverbrennung profitiert haben und da einen großen Wohlstand aufgehäuft haben, da wollen wir zumindest jetzt die aktuellen Schäden ersetzt bekommen.
Welche sind die dramatischsten Schäden, die diese Länder des Südens in Rechnung stellen?
Also es sind natürlich, wir haben Bangladesch dabei, das sind Flutschäden. Gerade in der Zeit, als wir gedreht haben, ging ja wieder ein Zyklon über Bangladesch. Das heißt, wir haben akut genau die Bilder bekommen, die wir für diesen Prozess auch gebraucht haben. Wir haben noch Haiti und Mosambik. In Mosambik war es die Trockenheit vor allem. Haiti dann auch die Überschwemmungen und Verwüstungen, die immer wieder durch Zyklone dort auch auftreten. Das heißt, das sind alles Dinge, die eigentlich schon in der Gegenwart passieren. Wir haben sie bewusst in die Zukunft gelegt, weil wir gesagt haben, 2034 muss es, wird es noch schlimmer werden. Und dann ist es naheliegend, dass dieser Prozess, der im Moment noch nicht so wahrscheinlich ist, dass der dann eben tatsächlich plausibel so auch stattfinden wird in Den Haag am Internationalen Gerichtshof, dass wir jetzt so schnell von den Ereignissen eingeholt werden. Das ist, im Moment gibt es 1500 Klimaverfahren international an Gerichten. Und da ist es nur wahrscheinlich, dass dieser Prozess tatsächlich in ein, zwei Jahren auch tatsächlich so stattfinden könnte.
Wie fällt das Urteil in Ihrem Stück aus?
Das ist ein Spoiler, das verrate ich jetzt noch nicht.
Aktuelles Projekt Ökozid, ansonsten anderes Fall. Ich weiß nicht, ob man es so fast pathetisch formulieren kann, dass die RAF bzw. die Geschichte des Terrorismus in Deutschland fast sowas wie eine Lebensidee bei Ihnen ist.
Ja, also sie zieht sich natürlich durch einige Arbeiten durch und das hat bestimmt was damit zu tun, dass ich in Stuttgart-Möhringen aufgewachsen bin und dann seinerzeit als Schüler mit der Straßenbahnlinie 5 an die Endstation fuhr nach Stuttgart-Stammheim.
Ja.
Und da im Prozess war und das hat Spuren in meiner Biografie hinterlassen, dass ich einerseits dieses Faszinosum hatte, Menschen, die die Welt besser machen wollen und gleichzeitig aber immer an dem Beton in den Köpfen dieses rigorose richtig und falsch, Unterdrücker und Unterdrückte, also diese Zweiteilung der Welt mit der Bereitschaft, eben Menschen auf die Todesliste zu setzen. Freunde von mir sind eine ganze Zeit lang doch sehr nahe an den Unterstützerkreisen dran gewesen und das hat für mich immer Fragen aufgeworfen. Also warum geht jemand in den Untergrund? Warum ist jemand bereit, Menschen eben auf die Todesliste zu setzen, inwieweit ist da tatsächlich ein utopischer Gedanke für eine bessere Welt oder ist es eigentlich inhaltsleer, dass es wirklich nur noch eine Zerstörungskraft hat?
Für viele war ja das Jahr 1977 der Wendepunkt. Es gab die Morde an Bubak, an Ponto, es gab die Schleierentführung, es gab Mogadischu, die Befreiung der Landshut-Geiseln und die Selbstmorde dann auch in Stuttgart-Stammheim. War das für Sie der Punkt, also endgültig die Trennlinie zu ziehen?
Nachdem ich die Leiche von Hans-Martin Schleyer im Kofferraum diese Bilder gesehen habe, war für mich klar, das ist endgültig, haben die sich verirrt. Ja, das ist hat einen Grad von Unmenschlichkeit angenommen, der in keinem Moment tolerabel ist. Und das war für mich wie so eine Wegweisung. Und ich war dann sehr froh, da habe ich mich mit der Kunst, mit Joseph Beuys beschäftigt und habe den Humor entdeckt und habe gleichzeitig auch gemerkt, wie humorlos die RAF in Fiem in diese Welt schaut. Und insofern bin ich aus da erstmal entkommen.
Die RAF ist Geschichte. Es gibt niemanden aus der RAF mehr, der inhaftiert ist. Ich erinnere mich an ein Leutegespräch vor vielen Jahren mit einem Psychiater und Gerichtsgutachter aus Freiburg, Professor Kuri, der erzählt hat, viele dieser inhaftierten RAF-Leute würden deshalb an diesem RAF-Konzept bis heute letztlich festhalten, weil das der einzige Halt in ihrem Leben sei. Das hat mich damals sehr nachdenklich gemacht. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich meine, das hat natürlich auch einen Sektencharakter. Das heißt, Menschen, die ihr ganzes Leben in einer Zweiteilung sich aufgehalten haben, also wir, die überlegen sind, die etwas durchschauen, was die anderen nicht durchschauen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, da entsteht ja ein Chorgeist. Ja, und es ist immer ihr und wir. Und wenn das plötzlich zusammenbricht, ja, weil der Orden sich auflöst, dann ist die Frage ja, was ist dann überhaupt noch sinnstiftend? Also wenn ich mich dann tatsächlich damit konfrontieren muss, für den Tod von Menschen verantwortlich zu sein, wenn gleichzeitig die Sinnstiftung sich auflöst und eigentlich nur noch der Abgrund der eigenen Verantwortung und der Schuld da ist, dann kann ich mir ja nur noch die Kugel geben. Also muss ich, um weiterzuleben, ein Stück Sinnstiftung da noch reinlegen und das verteidigen um jeden Preis.
Es gibt eine Frau, die lange bei der RAF war, die dann, ich glaube, insgesamt 17 oder 18 Jahre inhaftiert war, die Sie auf eine besondere und auf eine besonders intensive Weise kennengelernt haben, Birgit Hogefeld. Eine Frau, die seit 10 Jahren in Freiheit wieder ist. Haben Sie Kontakt noch zu ihr?
Sporadisch sehen wir uns. Sie kommt ab und zu auch mal zu Premieren. Also wir können andocken an eine sehr große Vertrautheit, die dadurch entstanden ist, dass ich ihr Betreuer war. Das ist ein merkwürdiger Ausdruck, aber während der Haftzeit hat jeder Gefangene die Möglichkeit, eine Vertrauensperson zu benennen. Und das hat dann zur Folge, dass wir ohne Aufsicht sprechen konnten. Also normalerweise ist ja bei Gefängnisbesuchen sitzt dann immer der Aufseher dabei, der mit dem Schlüssel wackelt und auf die Uhr guckt. Also wir hatten 3 oder sogar 4 Stunden Zeit, persönlich zu reden. Es gab immer eine ganz klare Abmachung, dass wir nicht über die Taten an sich sprechen. Das war für sie ganz, ganz wichtig, dass das rausgehalten wird, weil sie eben sagte, sie möchte für sich selbst, aber auch für andere eine ganz hohe Schutzmauer aufbauen, dass sie nicht ein neues Verfahren bekommt, indem sie andere belastet oder andere sie wieder belasten, solange es keine zugesicherte Amnestie gibt.
Ja, wobei diese Belastung natürlich in allererster Linie für die Opfer und für die Angehörigen der Opfer gilt, in dem Sinne, dass die schon gerne wissen würden, so viele Jahre und Jahrzehnte danach, wer eigentlich ihre Angehörigen und ihre Liebsten umgebracht hat.
Ja, und das ist natürlich ein absoluter Zwiespalt. Und ich glaube, das ist Birgit Hogefeld auch bewusst. Es gab ja eine Begegnung sogar mit den Brüdern Braunmühl, also deren Bruder eben durch die RAF, Gerold von Braunmühl, der durch die RAF ermordet wurde. Und diese Begegnung war nicht wirklich produktiv, weil natürlich der Wunsch, und das ist sowas von nachvollziehbar, von den Angehörigen ist, warum gerade unser Bruder, warum wurde der auf die Todesliste gesetzt? Und diese Antwort ist bis heute nicht gegeben.
Birgit Hogefeld hat mit der RAF gebrochen, mit anderen Worten, sie gilt auch innerhalb dieser Szene als Verräterin. Sie redet auch nicht mit Medien. Sie haben ja auch versucht, einen Film mit ihr zu machen, was nicht funktioniert hat. Kann man daraus den Rückschluss ziehen, diese Birgit Hogefeld ist eine sehr einsame Frau?
Also das würde ich mir nicht anmaßen, wie einsam ein Mensch ist. Aber natürlich heißt das, dass sich die ehemaligen Kampfgefährten aus der RAF zurückziehen, weil Birgit Hogefeld sich eben distanziert hat. Sie hat öffentlich in Zweifel gezogen, die Mittel und Methoden der RAF. Sie hat vor Gericht gesagt, sind wir vielleicht in unseren Mitteln und Methoden denen ähnlich geworden, die wir bekämpft haben. Ja, damit hat sie natürlich ein ganz großes Fragezeichen gegenüber der eigenen Legitimation gesetzt. Und das bedeutet, dass sie erstmal auf sich zurückgeworfen ist mit all den Fragen, die sie wahrscheinlich irgendwann ins Grab nehmen wird. Sie wird, glaube ich, nicht darüber sprechen, solange es keine Amnestie gibt. Und das ist natürlich für die Angehörigen bitter, aber auch für sehr viele andere, die diese Fragen gerne beantwortet hätten.
Viele ehemalige RAF-Leute leben heute von Hartz IV oder von der Sozialhilfe. Birgit Hogefeld auch?
Darüber kann ich nichts Konkretes sagen, nur dass sie immer wieder sehr spannende Tätigkeiten hatte, dass sie natürlich auch angefeindet wurde, wenn sie einen Job hatte, wenn dann rauskam, aha, das ist eine ehemalige RAF-Terroristin. Aber das hat sie nicht abgehalten. Sie ist ja eine sehr couragierte Frau, die sagt, ich verändere meinen Namen nicht, ich bin die, die ich bin und gehe in diesem Punkt auch in die Haftung.
Wir zeichnen auf, um das nochmal zu sagen, Freitagnachmittag. Wir wissen also nicht, wie die Bundestagswahl ausgegangen ist. Premiere am Freitagabend auch von Ökozid. Ansonsten, Andres Feil, sind Sie ein Mann, der in sehr, sehr großen Zeiträumen arbeitet und seine Projekte entwickelt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Ihr Rechercheaufwand immer auch ein sehr, sehr großer ist?
Ja, das ist ja die Voraussetzung. Also eine Durchdringung der Materie, dass ich von sehr verschiedenen Seiten anfange zu graben. Also wir haben jetzt gerade vorhin über die RAF und Blackbox BRD, den Film, der damit zusammenhängt, gesprochen. Das war eine Arbeit von 5 Jahren. Also nicht so, dass ich von vornherein 5 Jahre recherchieren wollte, aber wenn Täter- und Opferseite in einen Film reinkommen, dann sind natürlich die Widerstände extrem, weil die Wunden seinerzeit noch sehr offen waren. Dann sagt die Täterseite, wir wollen doch nicht jetzt hier jemand gegenübergestellt werden, der jetzt für dieses System relevant war und es vertreten hat und auch ein Unrechtsregime damit vertreten hat. Und umgekehrt, verständlicherweise sagen Vertreter der Opferfamilien, ja, aber wir wollen jetzt doch nicht die Filmzeit, die sowieso begrenzt ist, dann noch, dass dann der potenzielle Mörder und seine Freunde und Kumpels sich dann noch ausmehren können. Es war ein wahnsinniger Anlauf, der 2-mal gescheitert ist und dann das Glück hatte, dass dann im 4. Jahr schließlich der Film mit den beiden Seiten auch realisierbar war.
Wobei diese tiefe Kluft und diese tiefen Risse ja auch innerhalb von Familien passiert sind. Sie haben mir vorhin erzählt, wenn man sich die Familie Enslin anguckt, dann ist es ja auch bei den beiden überlebenden Schwestern so gewesen.
Also das ist, glaube ich, was sich so durchzieht, so schmerzhaft durchzieht, diese Risse, weil immer die Frage ist, auf welcher Seite befindest du dich? Solidarisierst du dich? Und da gibt's immer nur ein 100%. Ja, zögern, Zweifel, das ist ja Teil dieser betonierten Ideologie gewesen. Das war immer schon Verrat.
Also Christiane Enslin, die Schwester, die eine Schwester, inzwischen verstorben, ja, hat sich solidarisiert und die andere, jüngere Schwester?
Hat sich distanziert, ja, weil sie eher den Schmerz, den Verlust der Opfer sich damit identifizieren konnte. Und da war eine ganz klare Schlussfolgerung, meine Schwester Gudrun war eben auch eine Mörderin. Und das wäre jetzt so ein Begriff von Mord und Mörderin für Christiane undenkbar, weil es ja immer in einem politischen Kontext, es waren für sie politische Gefangene, die für eine bessere Welt gekämpft haben. Und dann solche Begriffe wie Mord und Mörder waren eher inadäquat. Und dass die sich dann verpassen mussten, liegt ja sozusagen es hat eine Selbstverständlichkeit. Und dass ich als Filmemacher dazwischen dann stehe und sage, ja, aber jetzt möchte ich doch beide Aspekte in den Film reinbringen, das war mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich mache einen Spielfilm. Weil diese Scharmützel, ich in der Mitte und dann heißt es ja immer, wenn du mit der redest, bin ich draußen. Und umgekehrt genauso. Und das kenne ich ja zu Genüge. Also dass immer dieser Verrat und wo bist du? Und wenn ich sage, ja, ich muss doch mit allen reden, ich recherchiere, das ist auch, muss was Ergebnisoffenes haben, dann bin ich ja in dem Moment auch schon Verräter.
Wir haben über diese großen Zeitabstände gesprochen, denen Sie Ihre Projekte realisieren. Wobei ich mir auch vorstellen kann, da kommt es dann auch ganz besonders darauf an, dass man das mit der Finanzierung hinbekommt. Weil auch ein Filmemacher muss seine Miete bezahlen und hat Nebenkosten und möchte leben.
Das ist in der Tat immer wieder eine Herausforderung, weil diese Art von Arbeiten ja was Unberechenbares hat. Das heißt, in jeder Recherche fallen mir im wahrsten Sinne des Wortes die Felsen vor die Füße, dass dann Protagonisten aussteigen, dass bestimmte Vorhaben so nicht realisierbar sind und dann wird es kompliziert. Muss ich Umwege gehen? Muss ich vielleicht ganz neu denken? Gerade in den letzten Jahren habe ich es immer wieder erlebt, dass dokumentarische Filmansätze nicht realisierbar waren, weil Protagonisten Angst hatten. Mhm. Angst vor der Veröffentlichung ihres Bildes mit bestimmten Textstellen. Das war bei
zum Beispiel?
Der Kick war das so. Das war ein Verbrechen, ein Neonazi-Verbrechen in Potsdam, in der Uckermark, nördlich von Berlin, wo weder die Familie des Opfers bereit war, vor eine Kamera zu treten, noch die Familie des Täters, die Täter schon mal gleich gar nicht. Und im Dorf selbst haben mir Rechtsextreme zu vermitteln gegeben, wenn ich da mit einer Kamera komme, dann drücken die mir die ins Gehirn rein. Also das war dann auch nicht gerade so einladend, dass ich sage, ja, dann will ich da jetzt mit nicht plattbaren Reifen und Bodyguards anfangen zu drehen. Das heißt, es braucht eine Übersetzung. Und dann habe ich dann entschieden, ich bringe den Stoff ins Theater. Und das war immer die Möglichkeit, den Radar zu unterfliegen von Öffentlichkeit. Wir haben die Gespräche aufgenommen, wir haben 1500 Seiten Gesprächsprotokolle, die haben wir dann verdichtet für zwei Schauspieler. Das war ein Beispiel. Und das zweite, das Himbereich, wo es um eine ganz andere Welt, nämlich in die Vorstände von ungefähr 15 europäischen Banken, wo die Aufarbeitung der Finanzkrise 2008 versucht wurde, über diese Gespräche zu leisten, aber wo die Leute, alle Vorstände, mit denen ich sprach, wäre keiner bereit gewesen, in die persönliche Haftung zu gehen, das heißt, sein Gesicht zu zeigen. Also heikle Themen sind immer schwerer im Dokumentarischen unterzubringen.
Wobei, was das Himbeerreich angeht, ein Begriff übrigens, den, glaube ich, Gudrun Enzlin geprägt hat. Wir haben damals beim Himbeerreich auch Sendungen miteinander gemacht und ich kann mich noch erinnern, dass sie A, extrem lange aufwendig recherchiert haben und dass sie B, Dinge zutage gefördert haben, wo man fassungslos davor steht, wie dämlich die Leute sind.
Das hat mich selbst auch erschreckt, weil es ja letztendlich nicht das Problem allein war von ein paar Banken und den Vorständen, sondern dass wir ja erleben mussten, dass dann die Verluste sozialisiert wurden, nämlich durch Steuergelder aufgefangen wurden. Und die Gewinne aber über Jahre, Jahrzehnte privatisiert, das heißt über Dividenden oder Bonizahlungen dann ausgeschüttet wurden. Und dass dann in jedem Fall mit allen Mitteln versucht wurde, damit die Bonizahlung entsprechend höher war, Bilanzen aufzuhübschen. Dass da auch Geschäfte im, sagen wir, ich sag's jetzt mal vorsichtig, im Rechts, nicht im rechtsfreien Raum, aber in der Grauzone, ja. Ein Immobiliendeal an der mexikanischen Grenze, wo einfach klar war, 900 Millionen, das ist Geldwäsche. Ja? Aber das wird eben dann, 970 Millionen ist auch ein Betrag, hübsch die Bilanz auf, dann steht's halt drin. Und im Zweifelsfall wissen wir, die Bank wird aufgefangen vom Steuerzahler. Bankenrettungsfonds, 500 Milliarden. Und diese Unmöglichkeiten sichtbar zu machen, da hatte ich dann doch gemerkt, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Theater ist, es muss gesagt werden.
Wie gut oder wie schlecht sind Sie eigentlich durch Corona gekommen, Herr Feil?
Ich bin sehr gut durch Corona gekommen, weil ich sozusagen zweifach privilegiert war. Ich durfte arbeiten. Also wir haben gedreht, wir haben Ökozid, den Film, der jetzt als Theaterstück in Stuttgart auf die Bühne kommt, konnten wir gerade in der Lücke, als es möglich war, nämlich im Sommer 2020, konnten wir drehen. Ich habe noch nie so schön gearbeitet. Ja, das klingt jetzt paradox, wenn man sieht, was andere in dieser Corona-Pandemie gerade nach dem Lockdown gelitten haben, wie sie isoliert waren. Und hier bin ich auf Menschen gestoßen, die alle wussten, wir gehen ein großes Risiko ein. Ja, vor allem auch der Produzent. Weil wenn jemand positiv getestet worden wäre, es gab damals keine Ausfallversicherung, die Produktion wäre gestoppt worden und für 14 Tage alle in Quarantäne, ja, mit massiven Ausfallkosten. Aber wir haben es gemacht und für mich war es eine großartige Erfahrung.
Also der Film lief ja, wenn ich mich richtig erinnere, im November 2020 in der ARD. Wie war die Quote und wie war die Resonanz eigentlich?
Die Quote war für einen schwierigen Film sehr, sehr gut. Also wir waren bei knapp 4 Millionen. Wir haben erwartet, und genau das ist auch eingetroffen, dass dieser Film extrem polarisiert. Ja, da, wenn ich an die Shitstorm-Attacken auf Twitter denke, also es wurde richtig eine Schmutzwelle angeschoben. Aber Tenor? Es gab auch Tenor, Alarmismus, Weltuntergang, Ökodiktatur, für so einen Film keine Mittel mehr, die Öffentlich-Rechtlichen zumachen. Das ist mal wieder ein Beweis. Erziehungsfernsehen einstampfen, schließen, abreißen, Filmemacher an die Wand stellen und so weiter.
Wie sind Sie mit sowas umgegangen?
Es war für mich hart, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das mit einer Wucht kam, bis zu dem Vorwurf, und der hat mich persönlich auch getroffen, von der Bild-Zeitung initiiert, Relativierung des Holocaustes mit dem Titel Ökozid, weil Ökozid heißt ja Genozid und dann sind wir beim Holocaust und ich würde allein mit dem Titel ein Genozid implizieren und damit mit dem Ökozid sozusagen eine Gleichsetzung zum Holocaust mit meinen und das wäre ja eine Relativierung. Aber ich habe ganz klar die Strategie gefahren, Füße stillhalten und warten, bis es vorbeigeht und nicht entfachen, nicht Teil dieser Geschichte werden.
Und so ging es dann auch zu Ende.
Naja, jetzt werden wir bald wissen, inwieweit das Theaterstück das wieder neu entfacht. Ja, also ich glaube, dass wir da mit einigem rechnen müssen.
Möglicherweise wird es dann doch ein bisschen anders kommen, weil wenn man sich die Wetter- und Klimaereignisse dieses Jahres 2021 anguckt, von der Flutkatastrophe in Deutschland bis zu den riesigen Waldbränden in Griechenland, der Türkei und Russland, gibt es vielleicht auch eine neue Nachdenklichkeit.
Die würde ich mir natürlich sehr wünschen. Ich bin mir nicht so sicher, weil das Grundrecht auf Verdrängung, von dem eben sehr viele Gebrauch machen, ja deshalb erst recht in Anspruch genommen wird. Gerade weil Menschen nicht mit der Angst leben können. Und je näher diese Angst rückt, je gegenwärtiger sie wird, desto mehr muss ja dann ein weiter so auch propagiert werden. Dann werden die Häuser eben wieder aufgebaut. Dann fragt niemand, ob dann vielleicht wieder eine Flutwelle kommt. Das heißt, man will so schnell wie möglich, so normal wie möglich weitermachen. Das ist natürlich der große Trugschluss. Und da ist jeder, der daran rüttelt, ist natürlich dann auch wieder jemand, der die eigenen Ängste aktiviert. Und diese Herausforderung wird dann pariert, indem es einfach abgespalten wird und negiert wird. Und damit lebe ich.
Ökozid, eine Thematik, die Sie, was Klima, Klimawandel, Klimakatastrophe angeht, ein Stück weit persönlich auch verändert hat?
Ja, also ich bin jemand, der gerne aus Berlin, wo ich wohne, als Exilschwabe, wie man vielleicht immer noch hört, in die Natur rausgeht. Also sprich in die Uckermark, 60, 70 Kilometer nördlich, da immer wieder die Wochenenden verbringe. Und im August 2019, als wir mit Ökozid angefangen haben, ich laufe durch Laub. Ja, Bäume, Laubbäume, die gelb werden, die absterben und ihr Laub abwerfen. Und das im August. Und das war für mich so ein Sinnbild. Das war wie nochmal ein letzter Handlungsimpuls, dass ich gesagt habe, es geht eigentlich darum, dass wir Wege aufzeigen, wie eine starke Demokratie bestimmte politische Entscheidungen korrigieren kann über Gerichte. Das war dann der Weg. Wir sind dann zum Max-Planck-Institut in Heidelberg gefahren und da haben wir angesetzt. Aber nicht nur Finger drauf zeigen, versagen, sondern was ist der Ausweg? Und erstmal ist ein Ausweg der juristische, dass Gerichte, siehe Bundesverfassungsgericht, siehe Den Haag, wo Shell verklagt wurde, Klimaschutzziele einzuhalten. In unserem Fall ist es die Bundesrepublik Deutschland, die Schadensersatz leistet im Sinne einer Klimagerechtigkeit.
Haben Sie auch Ihr persönliches Leben verändert?
Ja, unbedingt.
Also
ich bin jetzt
Richtung?
Hier nach Stuttgart. Ich meine, das sind jetzt Banalitäten, dass ich nicht mehr fliege, dass ich mit dem Zug fahre und das auch sehr gerne tue.
Was noch?
Und dass ich eben auch den Urlaub jetzt eher in der Uckermark verbringe und nicht mehr in der Karibik. Es ist für mich als Filmemacher natürlich eine Herausforderung. Also es ist dann eine Entscheidung, auch als Theatermacher. Wir sind vor anderthalb Jahren nach Korea eingeladen worden. Ja, das ist eine kulturelle Begegnung. Das ist eine wahnsinnige Chance mit einem Theaterstück. Dann reisen aber halt 20 Container und es reist ein Team von 30 Leuten in ein anderes Land, nach Asien. Der CO2-Abdruck ist gigantisch.
Das heißt, Sie haben es nicht gemacht?
Wir haben es gemacht.
Okay, ja? Würden Sie es jetzt nochmal machen?
Ich glaube, es ist ein Abwägen im Einzelfall. Ja, also wenn wir ansonsten eben sagen, wir reduzieren konsequent, dann will ich auch nicht, dass wir gar nichts mehr machen. Ja, weil dann kommen wir natürlich wirklich in so eine Haltung, dass wir uns eigentlich kaum noch bewegen dürfen vor lauter Schuld. Ich bin da noch 60 Jahre alt, habe sozusagen einen gigantischen CO2-Abdruck, muss jetzt sozusagen lebenslänglich dafür büßen. Dann sind wir in so einer Debatte drin, die ich auch nicht produktiv finde. Aber Bewusstsein und sehr genau entscheiden, ja, das ja, aber dafür das und das und das nicht.
Kurz noch zum Schluss ein paar Sätze zum nächsten Projekt.
Oh, das ist wirklich eine der größten Herausforderungen, wo ich lange gezögert habe, ob ich diesen Film mache. Es geht um den Nachlass von Leni Riefenstahl. Es sind 700 Kisten, vor denen ich stand und ich mich gefragt habe, will ich wirklich aus diesem Leben noch etwas wissen, was mir ermöglicht, einen neuen Blick auf Leni Riefenstahl mit all ihren Widersprüchen, Lügen, Verdrängungen zu werfen. Was ist an dieser Frau heutig? Ich habe festgestellt, es ist sehr viel heutig bei ihr, weil sie keinen Zugang hat zu Ambivalenzen.
Wird es ein Spielfilm? Wird es ein Dokumentarfilm werden? Und vor allem, wann ist er fertig?
Er wird rein dokumentarisch, nur Archivmaterialien, Tagebücher, andere Materialien, Fotos von ihr, persönliche Filme, die nie veröffentlicht wurden. Und weil ich ja so langsam bin, jetzt sind wir erstmal nur in die Kisten eingestiegen und ich habe ein Treatment verfasst. Und ich denke mal, dass der, wenn wir Glück haben, wird es 2023 zur Berlinale. Und dann werde ich ihn danach sicher im Kino auch hier in alter Tradition in Stuttgart und im Land vorstellen.
Danke, dass Sie bei uns waren. Alles Gute.
Vielen Dank auch für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,